Wir beeinflussen unser Leben durch die Entscheidungen, die wir treffen, etwas Neues wagen oder lieber auf Nummer sicher gehen. Das können wir meistens selber wählen. Allerdings genau das macht es auch schwer, denn niemand kann voraussagen, ob eine Entscheidung nun richtig oder falsch ist. Mein heutiger Gast hat genau darüber ein Buch geschrieben. Es hat den Titel »Entscheide dich und lebe«. Die studierte Theologin, Seelsorgerin, Ordensfrau und Autorin Melanie Wolfers ist heute bei mir. Herzlich willkommen, schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Kerschbaumer.
Was war denn die wichtigste Entscheidung in Ihrem Leben?
Die wichtigste Entscheidung in meinem Leben ist die Entscheidung gewesen, in eine Ordensgemeinschaft einzutreten bei den Salvatorianerinnen. Ich habe damals in München gelebt und mich wie ein Fisch im Wasser gefühlt. Ich hatte eine wunderbare Arbeit an der Universität, einen Lehrauftrag. Ich war vor allen Dingen als Seelsorgerin in der Studierendenseelsorge tätig. Nette Freunde, tolle Wohnung. Und zugleich merkte ich so mit Ingeborg Bachmann gesprochen, es muss doch mehr als alles geben. Also irgendwie so ein Ungenügen, wie wohl alles wirklich gut war und gestimmt hat. Na, ich glaube, es gilt aufzubrechen. Und als ich den Salvatorianerinnen begegnet bin, habe ich gespürt, ja, jetzt ist es dran, diesen Schritt zu wagen. Und zwar jetzt nicht in dem Sinne, dass ich wusste, das ist richtig, dass ich in die Gemeinschaft eintrete. Und ich war mir da ganz, ganz sicher, sondern nur so dieses inneres Gespür, wenn ich es jetzt nicht im Konkreten erfahre, wie das ist, in dieser Gemeinschaft zu leben, sondern hier in München bleibe, wo wirklich alles rundherum gut war, dann werde ich mich in 10 Jahren fragen, Melanie, lebst du an einer besseren Version deines Lebens vorbei? Bist du an erfüllenderen Möglichkeiten deines Lebens vorbeigesegelt? Und mit diesem nagenden Zweifel wollte ich nicht leben und deswegen bin ich aufgebrochen.
Sie waren damals Anfang 30. Jetzt ist eine Entscheidung für etwas zugleich ja auch immer ein Verzicht für etwas anderes. Was hat Sie denn bei dieser Entscheidung, in einen Orden einzutreten, beflügelt, dass es für Sie kein Problem war, auf Kinder zu verzichten, auf Ehe zu verzichten, auf ein unter Anführungszeichen klassisches Leben?
Ich finde Ihre Wortwahl sehr, sehr schön. Was hat mich beflügelt? Weil ich glaube, das gilt für alle großen Entscheidungen, in denen wir uns für etwas entscheiden, lassen wir andere Möglichkeiten ja auch zurück. Und für mich ist es eben die Entscheidung gewesen für ein Leben gemeinsam mit anderen. Ich möchte meinen Glauben gemeinsam mit anderen leben. Ich möchte ein Leben aus der Stille führen und ich möchte mich für andere einsetzen. Also ich bin ein Mensch, der ganz viel will vom Leben. Ich habe ganz viele Ideen, habe viel Kraft. Und ich glaube, wenn ich nicht immer wieder auch so diese Rückbindung leben würde in die Stille, in das Alleinsein, in das Gebet, dann würde mich mein Hunger nach Leben und mein Drang, aktiv zu sein, auch überfordern. Und deswegen ist für mich ganz wichtig, so ein Leben aus Gebet und Stille und Kontemplation zu führen und zugleich eben mich für andere einzusetzen, an einer besseren Welt mitzubauen. In einem Bild gesprochen, ich will die Hände falten und die Ärmel hochkrempeln.
Die Salvatorianerinnen sind ja auch ein besonderer Orden. Sie haben ihren Stützpunkt in Wien. Sie tragen da kein Ordensgewand, keinen Schleier. Sie gehen ja auch ihrer Berufstätigkeit nach, leben nicht in einem klassischen Kloster, sondern in einer WG mit anderen Ordensfrauen. Wie darf man sich denn das so vorstellen?
Ich lebe derzeit mit 5 anderen Salvatorianerinnen zusammen. Wir haben zum einen einen gemeinsamen Lebensrhythmus und dann natürlich auch ganz individuelle Rhythmen. Der gemeinsame Lebensrhythmus besteht daraus, dass wir uns morgens zum Morgengebet treffen, danach gemeinsam frühstücken und dann zieht jede ihre Wege, also einfach aufgrund unserer verschiedenen Berufe. Dann haben wir bisweilen an 3 Abenden in der Woche dann auch nochmal ein Gebet oder einfach ein Treffen, wo wir uns austauschen. Und Sie haben vorhin gesagt, WG. Ja, es stimmt, ich habe früher auch in WGs gelebt, während meines Studiums und in meinen ersten Jahren im Beruf. Also eine Wohngemeinschaft. Und auch wir regeln ganz viel so, wie man das auch in anderen Wohngemeinschaften tut. Das heißt, es gibt das Radl, wer putzt, wer kocht, wer einkaufen geht, wer für das Gebet zuständig ist. Also so haben wir einen gemeinsamen Lebensrhythmus. Und das Wichtige ist wirklich, dass wir uns immer wieder um die Mitte versammeln, aufgrund derer wir überhaupt da sind, nämlich die Ausrichtung an Jesus Christus in dieser Spiritualität der Salvatorianerinnen. Und dann haben wir natürlich unsere ganz individuellen Rhythmen aufgrund unserer Berufe. Also ich bin zum einen zuständig für die Ausbildung von Frauen, die bei uns in die Gemeinschaft eintreten, also Ordensfrau werden wollen. Und dann bin ich einfach viel unterwegs in Vorträgen, Kursen, bin also auch viel außer Haus. Ich spreche gerne von mir als Mundwerkerin, weil mein Mund so mein Werkzeug ist, mit dem ich arbeite. Und das weitet auch den Blick, wenn wir dann miteinander sprechen.
Einer ihrer Berufe ist auch Bestseller-Autorin. Über das Schreiben und das Aufgreifen der Themen, die bewegen, reden wir gleich weiter. Melanie Wolfers ist heute mein Gast im Radio Salzburg Café. Entscheide dich und lebe, so heißt das Buch von Melanie Wolfers, mit dem sie die Bestsellerliste momentan in Österreich anführt. Wir haben vorher schon über die vielen verschiedenen Tätigkeiten als Ordensfrau gesprochen. In Ihren Büchern greifen Sie immer wieder Themen auf, denen jeder von uns nicht auskommt. Sie schreiben über Vergebung, über Freundschaft, über Selbstliebe, über Mut. Sind das auch die Themen, die Sie selber haben wachsen lassen, an denen Sie selber im Laufe Ihres Lebens vielleicht auch kiefeln mussten?
Ja, in der Tat. Ich kann nur über Themen schreiben, wo ich selber einen Biss habe, wo ich Fragen habe, wo ich etwas mehr verstehen möchte. Und zwar einmal aufgrund meines eigenen Lebens. Also jetzt, weil Sie das Buch ansprechen, Entscheide dich und lebe, die Kunst, eine kluge Wahl zu treffen. Also immer wieder stehe ja auch ich vor weitreichenden, vor kleinen oder großen Entscheidungen. Und dann so das Überlegen, ja, was kann da eine tragfähige, gute Entscheidung sein? Und der andere Impuls, warum ich wie ich zu meinen Themen komme, ist, dass ich ganz viel in der Beratung tätig bin, in der Kursarbeit, insbesondere auch mit jungen Leuten. Und da kommen mir die Themen entgegen. Also das Thema mit sich befreundet sein, anstatt sich permanent gegens eigene Schienbein zu treten, wenn man nicht mit sich zufrieden ist. Oder mutig leben, anstatt angepasst zu leben. Oder eben Entscheidungen treffen. Und das sind Fragen, die mir, also das sind einfach Fragen, die das Leben stellt. Und es gibt nichts Spannenderes als das Leben selbst. Und diesen Fragen, die uns das Leben stellt, auf den Grund zu gehen und zu versuchen, eine eigene, stimmige Antwort zu finden. Und da möchte ich helfen durch meine Arbeit, dass Menschen zu ihrer stimmigen Antwort finden.
Denken Sie, gehört das generell zum Leben dazu, dass man Steine, manchmal auch gefühlt Felsbrocken in den Weg gelegt bekommt, um daran zu wachsen, um Wege zu finden, größer und stärker zu werden?
Ja, ich denke, das Leben mutet einem immer wieder Unwillkommenes zu und manchmal schier Unerträgliches. Also es gibt ja wirklich auch, ja, nicht nur gefühlt, sondern irgendwie auch tatsächlich Gebirge, vor denen mehr Menschen stehen und die gar nicht wissen, wie soll ich diesen Berg bewältigen. Und ich glaube natürlich, dass solche Krisenerfahrungen einem helfen können zu wachsen, aber das Leben meint es eben nicht immer gut mit einem. Und es gibt natürlich auch die Erfahrung von Scheitern oder von dem, dass Menschen an Herausforderungen auch ein Stück kaputt gehen und zerbrechen. Das Leben ist einfach auch echt hart.
Jetzt gibt es eben diese Hindernisse, diese Schicksale im Leben. Es gibt aber auch Weggabelungen, wo man sich entscheiden könnte. Und da sind wir beim Thema Entscheidungen. Warum fällt es, denken Sie, manchen Menschen schwerer, sich für etwas zu entscheiden und manch anderer geht einfach?
Ich denke, das ist zum einen eine Typenfrage. Manche sind eher sehr spontan, optimistisch, gehen irgendwie mit einem gewissen Vertrauen durchs Leben und nehmen die Weggabelung vielleicht auch nicht so ernst und sagen, ach, ich gehe das einfach mal und bereuen es bisweilen hinterher auch bitter. Andere, die wägen ab und wägen nochmal ab und berechnen hier die Wahrscheinlichkeiten, machen Pro- und Kontralisten. Das ist sicher zum einen eine Typenfrage, warum man sich schwerer oder leichter tut mit Entscheidungen. Aber das heißt nicht, dass die sich schwerer tun, schlechtere Entscheidungen fällen als die sich leichter tun. Die Qualität von Entscheidungen ist nochmal unabhängig davon, ob mir eine Entscheidung leicht fällt oder ich lange zögere und nachdenke.
Wofür und wogegen ich mich entscheide, davon hängt ja auch sehr oft die persönliche Zufriedenheit und auch die eigene Zukunft ab. Zum Beispiel, man bekommt ein Jobangebot aus einer anderen Stadt, man lernt jemanden kennen, ist aber vielleicht noch verheiratet oder man hat seine Berufslaufbahn beendet, die Kinder sind aus dem Haus. Was soll man nun mit dem Leben tun? Was raten Sie denn Menschen, die so vor lebensentscheidenden Entscheidungen stehen?
Ja, Sie haben darauf angesprochen, dass wir immer wieder an Weggabelung kommen. Und manche sind sehr bedeutsam, weil sie sehr weitreichend auch sind. Und da ist es gut, sich Zeit zu nehmen für einen Entscheidungsprozess und nicht einfach irgendwas übers Knie zu brechen, sich gut zu informieren, was sind die Alternativen, was sind die Möglichkeiten. Und dann, ich spreche so gerne so von drei Bausteinen einer tragfähigen Entscheidung, die wesentlich sind, damit wir mit einer Entscheidung vermutlich auch zufrieden leben können.
Und über diese drei Bausteine werden wir ausführlich weiterreden nach 8:30, nach den Radio Salzburg Nachrichten. Das Radio Salzburg Café heute mit der Bestsellerautorin, Theologin und Ordensfrau Melanie Wolfers. Wir reden heute über die hohe Kunst, eine kluge Wahl zu treffen. Immer wieder muss man sich im Leben entscheiden, in welche Richtung es weitergeht. Sie sagen, es gibt drei Bausteine, um gute Entscheidungen zu treffen.
Diese drei Bausteine artikuliere ich in diesen folgenden drei Fragen. Was kann ich, was will ich und was soll ich? Also die eigenen Gaben und Grenzen, Fähigkeiten und biografischen Erfahrungen sind das Fundament, auf dem eine Entscheidung aufruht. Und so wie ein Haus, das auf Sand steht, wackelig ist, steht eine Entscheidung, durch die ich mich beispielsweise überfordere, auf tönernen Füßen. Also so von daher ist so diese Frage, was kann ich, beispielsweise ein ganz wichtiges Element für eine gute Entscheidung, sich nach den eigenen Gaben und Grenzen zu richten, weil dies Wegweiser sind.
Das heißt, bei dieser Frage erinnere ich mich vielleicht auch an Erfahrungen im Leben, wo ich mich in meinem Element gefühlt habe, wo ich mich gut gefühlt habe. Und diese Erfahrungen können mir vielleicht auch bei zukünftigen Entscheidungen weiterhelfen.
Auf jeden Fall. Um die eigenen Gaben zu wissen, ist ungemein wichtig, weil zum einen steckt darin ganz viel Energie drin. Also unsere Gaben, in uns schlummern Talente und Gaben und die wollen verwirklicht werden. Und das sind auch Dinge, die wir eben einfach auch in die Welt bringen können. Und von daher sind das ganz wichtige Winke und Wegweiser. Und die Kehrseite der Medaille eben auch, um die eigenen Grenzen zu wissen. Also wenn ich erinnere mich beispielsweise an eine Frau, die war in einer Filiale, wurde sie gebeten, Filialleiterin zu sein in einem kleinen Unternehmen. Und die hat diese Stelle übernommen und musste dann von einem Tag auf den anderen ganz viel am Computer sitzen und hatte sehr viel weniger Kontakt mit ihren Kolleginnen und ist mit der Zeit eingegangen wie eine welke Primel. Und dann ging ihr auf, ja, es gehört zu meinen Talenten, mit Menschen zusammen zu sein, aber immer nur am Computer zu sitzen, das entspricht nicht meiner Persönlichkeitsstruktur. Und dann hat sie ihre Stelle auch wieder gewechselt.
Aber gerade wenn es um Jobangebote geht, geht es ja auch sehr oft um Status und Anerkennung. Das heißt, Entscheidungen können einen auch verführen eventuell.
Naja, ich meine, es ist ja auf jeden Fall eine Entscheidung, ob ich mich für eine Stelle entscheide oder gegen eine Stelle, dass ich ein Angebot nicht annehme. Beides Maß eine Entscheidung. Und ich denke, das Wichtige ist, dass man sich seiner eigenen Gaben und Grenzen bewusst ist und auch, worauf kommt es mir an? Vielleicht braucht jemand wirklich deutlich mehr Gehalt, um eine Familie gut ernähren zu können. Vielleicht ist jemand sehr auf Anerkennung aus und sagt, boah, das ist für mich ein wirklich wichtiges Motiv, dass ich jetzt diese Stelle annehme, die mir einfach auch mehr Prestige einbringt. Und für jemand anderen ist es wichtig zu sagen, na, ich möchte jetzt nicht 10 Wochenstunden mehr arbeiten, sondern ich möchte genügend Zeit haben, um auch meiner Kreativität und meinen Hobbys Raum geben zu können. Also das eine ist die Frage nach den Gaben und Grenzen, das andere die nach den Werten, nach den eigenen Zielen und dann zu schauen, also natürlich muss man nicht jede Entscheidung, nicht jede Stelle annehmen, die daherkommt und die einem angeboten wird.
Sie sagen, der zweite wichtige Baustein bei der Entscheidungsfindung ist die Frage, was will ich? Ist das vielleicht nicht die schwierigste Frage? Denn das Leben hat ja so wie ein Supermarkt ganz viele Angebote offen. Was wähle ich da? Was will ich wirklich?
Ja, es gibt eine sehr lustige Geschichte. Ich muss gerade überlegen, von wem. ich weiß das gerade nicht, von Karl Valentin oder Karl Kraus, sagt er, spricht ein Mann die Passanten, einen Passanten auf der Straße an und sagt, entschuldigen Sie, können Sie mir sagen, wo ich hin will? Also der, der nach dem Weg sucht, fragt die Passanten, entschuldigen Sie, können Sie mir sagen, wo ich hin will? Also die Frage, was mir wirklich, wirklich wichtig ist, ist keine leicht zu beantwortende Frage. Das geht mir immer wieder auf im Gespräch mit Menschen, mit jungen und älteren Menschen. Und Sie haben auch die vielen Wahlmöglichkeiten angesprochen, in denen wir stehen. Natürlich, diese vielen Wahlmöglichkeiten, die wir haben, ist ja auch eine ganz, ganz große Chance. Ich bin nicht selbstverständlich in dem Beruf, steige ich ein, den meine Eltern und meine Großeltern hatten, sondern wir haben ganz viele verschiedene Möglichkeiten, was wir beruflich tun wollen, in welcher Lebensform wir leben wollen, in welcher Stadt, wie wir das Frausein und Mannsein gestalten. Also da steckt ja eine große Chance und Freiheit drin, aber zugleich kann die Überfülle an Wahlmöglichkeiten einen ja auch stressen. Ich habe mal gelesen, in einer Kleinstadt gibt es bereits über 60.000 verschiedene Brillenfassungen. Also muss man sich mal überlegen, gell? Also ich meine, da soll ich wissen, welche Brille mir steht. Also die Fülle an Wahlmöglichkeiten kann überfordern. Und ein zweiter Punkt ist, ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, die auch nicht darauf aus ist, dass wir in Tuchfühlung kommen mit unserem tiefen eigenen Wollen. Denn wenn ich mehr aus mir heraus lebe und weniger mich von Werbung, von dem Mainstream, von dem, wie man das so macht, bestimmen lasse, dann bin ich halt auch ein unbequemerer Mensch. Und deswegen brauche es auch und damit auch ein Mensch mit mehr Profil. Es braucht so eine Kultur des Innehaltens und des immer wieder auch mit sich selbst in Kontakt kommens, um zu spüren, ja, worauf kommt es mir denn wirklich, wirklich an?
Sie arbeiten in diesem Zusammenhang ja auch mit Imaginationen. Wie das genau geht, darüber reden wir gleich weiter. Mein Gast im Radio Salzburg Café ist heute Melanie Wolfers. Ein wichtiger Baustein für eine gute Entscheidung ist die Frage, was will ich eigentlich? Sie haben vorher schon gesagt, um darauf eine Antwort zu finden, helfen Sie manchmal in Ihren Seminaren mit Imaginationen nach.
Zum Beispiel, wenn du einem Menschen, der heute geboren wirst, einen Rat mitgeben dürftest, wie würde der lauten?
Das heißt, bei dieser Frage bekommt man dann auch Zugang zu den eigenen Werten.
Ganz genau. Also und deswegen ist es auch gut, wenn man solche Imaginationsfragen spontan beantwortet, weil die einfach so aus dem Bauch heraus dann auch mehr aufsteigen. Und dazu spüren, ja, also das ist jetzt natürlich nur eine von vielen Fragen gewesen. Aber in Tuchfühlung zu kommen mit dem, worauf kommt es mir an? Was ist mir wichtig? Was holt mich morgens aus dem Bett? Wofür lohnt es sich, dass ich aufstehe?
Sie schreiben in Ihrem Buch ja auch, eine Möglichkeit, Zugang zu seinen eigenen Wünschen zu finden, wäre die zu imaginieren, wenn zwei Leben zur Verfügung ständen, wie würde denn das zweite aussehen?
Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Einfach sich mal zurückzulehnen. Ich weiß nicht, wenn da jetzt Leute zuhören, sich einfach mal zurück auf den Sessel zu lehnen und in den Himmel zu gucken oder aus dem Fenster. Und ja, wenn ich ein zweites Leben hätte, was würde ich leben? Mal so ganz frei, spontan die Fantasie kommen lassen. Das kann echt interessant sein.
Ein starker Wille kennzeichnet sich ja manchmal auch damit aus, dass man gegen Wind standhält. Sprich, halte ich Kurs, auch wenn der Wind gerade nicht in die richtige Richtung weht, ist das auch ein Ansatzpunkt, fühlen zu können, was ich wirklich möchte?
Ich glaube, es ist wichtig, immer mal wieder seinen Einsatz zu prüfen. Was tue ich? Wofür setze ich mich ein? Auch gegen Gegenwind. Und dann kann ich möglicherweise darauf aufmerksam werden, so wie Sie gerade sagen, ja, und da bleibe ich dran, auch wenn es mich was kostet, das ist mir wirklich wichtig. Aber manchmal wird man auch aufmerksam darauf, ich kämpfe für etwas, wo ich eigentlich nicht mehr hinterstehe, wo ich mehr das Leben von anderen führe, als dass ich mein eigenes Leben führe. Also mit Kraft an etwas festzuhalten, heißt noch lange nicht, dass ich da wirklich mit meinen Werten und mit dem, worauf es mir ankommt, verbunden bin. Ich kann auch mit Kraft in die falsche Richtung segeln.
Ein dritter wichtiger Baustein bei der Entscheidungsfindung, schreiben Sie, ist die Frage, was soll ich? Was ist damit gemeint?
Die ersten zwei Fragen, was kann ich und was will ich, beziehen sich ja auf mich als Person. Das ist so wie gewissermaßen, dass ich den Scheinwerfer nach innen richte und mich nach meinen Gaben, Grenzen, Zielen, Werten frage. Und diese dritte Frage, was soll ich, richtet den Scheinwerfer nach außen, auf die Wirklichkeit, in der ich lebe. Die Wirklichkeit hat mir etwas zu sagen. Also ich kann noch so sehr etwas wollen und können. Wenn die Wirklichkeit mir da einen Strich durch die Rechnung macht, dann baue ich Luftschlösser und stürze irgendwann erbarmungslos ab. Also zum einen so den Rahmen zu sehen, in dem ich lebe, und die Wirklichkeit, in der ich mich bewege, die Beziehungen, in denen ich bin, der Beruf, oder jetzt auch die Corona-Situation. All das ist ja Realität, die mich prägt und die mich herausfordert. Also jetzt zum Beispiel in der Corona-Situation wird ja häufig gesagt, wir haben gar nicht viel zu entscheiden, weil uns wird ja alles irgendwie abgenommen und dürfen vieles nicht. Aber ich glaube, wir werden jetzt vielleicht mehr in unserer Entscheidungskraft angefragt oder auch in unserer ethischen Verantwortung als in vielen anderen Zeiten. Denn ich kann mich fragen, ja, schütze ich durch mein Verhalten die Menschen, die potenziell gefährdeter sind? Oder sage ich, ach, ich mache hier noch ein Schlupfloch und mache dieses oder jenes und halte mich nicht so genau an die Regelungen? Also zu sehen, die Wirklichkeit, die Menschen, mit denen ich zusammen bin, die haben Erwartungen, ich stehe in bestimmten Rechten oder Pflichten. Vielleicht auch da noch ein anderes konkretes Beispiel. Es war ein Mann, der gefragt wurde, ob er für einen Betriebsrat kandidiert, und eigentlich hatte er nicht so recht Bock darauf und hat sich dann so erkundigt, wo denn den Kollegen und Kolleginnen der Schuh drückt. Und als er merkte, Mensch, hier ist echt ziemlich Feuer unterm Dach und mein Team traut mir zu, dass ich da gut eine Vermittlungsrolle einnehme, dann hat er sich aufstellen lassen für die Wahl. Also so die Bälle, die einem das Leben zuspielt, Chancen, die einem das Leben zuspielt und die es gilt, beim Schopf zu ergreifen, oder eben auch Herausforderungen, auf die es gilt, dass ich reagiere und auch meine ethische Verantwortung wahrnehme.
Entscheide dich und lebe. Von der Kunst, eine kluge Wahl zu treffen. Das ist der Titel des neuen Buches von Melanie Wolfers. Sie ist heute mein Gast im Radio Salzburg Café. Welchen Weg geht man im Leben? Für welche Richtung entscheidet man sich? Das ist nicht immer einfach. Sie sagen, manchmal müsste man einfach die Bälle fangen, die einem zugeworfen werden, auch wenn man mit ihnen gar nicht gerechnet hat.
Genau, das gibt ja wunderschöne Bälle. Also ich meine, da trifft man den Mann, den man liebt, oder die Frau, die man liebt. Ist ja auch ein schöner Ball.
Sie schreiben allerdings auch, es ist auch wichtig, die Spannung zwischen den eigenen Wünschen und der Realität aushalten zu können.
Ja, also ich würde liebend gerne, man hört es ja meiner Zunge an, ich komme aus Deutschland, ich wäre liebend gerne im vergangenen Jahr und in diesem Jahr viel häufiger zu meinen Freunden oder von meiner Familie gereist, als ich kann, aufgrund von Corona. Und das ist eine innere Spannung. Also ich meine, ich gehe in der nicht kaputt, aber einfach wahrzunehmen, es gibt innere Spannung von dem, was man möchte und dem, was man kann oder was jetzt auch von äußeren Rahmenbedingungen her möglich ist. Oder Mütter mit kleinen Kindern, Väter mit kleinen Kindern, ja, die haben doch oft Spannung von dem, was sie wollen und dem, wo sie jetzt halt gefordert sind. Also wer steht schon auf Dauer gerne in der Nacht auf? Und das ist eine innere Spannung. Und da zu schauen, okay, wie gehe ich, Spannung gehören zum Leben, das ist ganz, ganz normal. Das ist die Frage, wie gehe ich mit diesen Spannungen um, dass sie nicht zu groß werden? Vielleicht mal ein Bild aus der Elektronik aufzugreifen. Also ein Lämpchen brennt dann, wenn eine gute Spannung ist. Wenn die Spannung zu groß ist, brennt das Birnchen durch, und wenn sie zu klein ist, leuchtet es überhaupt nicht. Und da auch so zu schauen, wie groß ist die Spannung zwischen dem, was ich kann und will, und dem, was ich tatsächlich lebe und was oder was von außen her gegeben ist. Und wenn die Spannung auf Dauer zu groß ist, kommt es zum Burnout. Und wenn die Spannung zu klein ist, dann nimmt mein Leben auch keine Fahrt auf und fängt nicht an zu leuchten.
Das heißt, da hat dann die Langeweile ihren Platz gefunden.
Ja, also wenn es wirklich so zur völligen Spannungslosigkeit kommt zwischen diesen drei Polen, da gebe ich Ihnen schon recht. Aber grundsätzlich, glaube ich, taucht Langeweile ja eben auch dann auf, wenn wir mal nicht im Betriebsmodus sind. Und jetzt so, wo wir vielfach so ausgebremst sind, ist Langeweile und Einsamkeit sicher für ganz, ganz viele eine Riesenherausforderung. Und zugleich glaube ich, dass Langeweile auch ein ganz großer Segen sein kann. Weil wenn ich da mal aus dem Betriebsmodus aussteige und einfach mal nichts tue, dann können wir zum einen, kann mir viel aufgehen, was in mir ist, was so im Alltagsgetriebe untergeht, so diese leiseren Stimmen. Und ich glaube, das Nichtstun ist ein unglaublich schöpferischer Ort, wo auch Kreativität neu wachsen kann. Also wenn ich Bücher schreibe oder mich auf irgendein neues Thema vorbereite, ich wandere dann echt ziellos vor mich hin im Wald. Und ich wandere wirklich ziellos und tue eigentlich nichts und lasse mich einfach nur leiten. Und dann kommen die Dinge.
Die Wissenschaft sagt, wir müssen uns am Tag an die 20.000 Mal entscheiden. Welche banalen Entscheidungen fallen Ihnen da manchmal schwer?
Das Aufstehen. Ja, fängt schon morgens an, wenn ich müde bin.
Es geht ja dann auch noch weiter mit den Entscheidungen, was man anzieht, was man isst, wie man seinen Tag einteilt. Und bei diesen Entscheidungen hat man immer das Gefühl, da sprechen viele interne Stimmen mit.
Ja, ganz sicher. Also sagen wir mal so, ich glaube, was man anzieht oder was man isst, da machen sich manche vielleicht viele Gedanken drüber und manche auch nicht. Das ist ja sicher sehr unterschiedlich, über welche Themen man länger nachdenkt oder nicht. Aber auf jeden Fall treffen wir ganz viele Entscheidungen tagtäglich, viele davon eigentlich weitgehend unbewusst. Sonst wären wir auch völlig überfordert bei 20.000 Entscheidungen pro Tag. Manche nach einem kurzen Nachdenken, Pause und manche einfach nach langen Abwägen. Ja, und wenn man eben länger über eine Entscheidung nachdenkt oder sich ein bisschen Zeit für nimmt, da sprechen dann verschiedene Stimmen mit. Also da gibt es so den Kopf, den Bauch, die Intuition, die Signale des Körpers. Also wir haben ganz viele verschiedene innere Kräfte, die uns helfen können und wollen, dass eine gute Entscheidung zustande kommt. Ich brauche da gerne ein Bild. Damit ein Hocker stabil steht, braucht er mindestens 3 Beine. Das ist dann ja so ein Melkschemel. Oder wenn der 4 oder 5 Beine hat, steht er noch stabiler. Und beim Entscheiden funktioniert das ganz ähnlich. Eine Entscheidung ist dann gut aufgestellt, wenn sie nicht nur auf einem Bein steht, sondern auf mehreren. Also sie ist umso tragfähiger, je mehr alle unsere Entscheidungskräfte zum Tragen kommen. Eben der Kopf, das Nachdenken, der Bauch, die emotionale Erinnerung, das Herz, die Intuition, auch das Körperempfinden, die Körpersignale, die ihn bisweilen auf Dinge aufmerksam machen. Und ebenso diese leise Stimme der Sehnsucht. Also wir haben eigentlich ganz, ganz viele Fähigkeiten in uns, die uns darin unterstützen, dass wir gut entscheiden.
Schönen guten Morgen, das Radio Salzburg Café heute mit der Ordensfrau und Bestsellerautorin Melanie Wolfers. Antoine de Saint-Exupéry hat den berühmten Ausspruch gemacht, nur mit dem Herzen sieht man gut. Welchen Einfluss hat denn diese Herzensstimme auf unsere Entscheidungen?
Das Herz wägt die verschiedenen Stimmen ab, die in uns sich zu Wort melden, wenn es um eine Entscheidung geht. Es kommt ja häufig vor, dass wir vor einer Weggabelung stehen und der Kopf sagt, geh nach rechts und der Bauch sagt, geh nach links. Und wer setzt sich dann nun durch? Wie kommt man zu einer Entscheidung? Setzt sich jetzt der Kopf zwangsläufig auf Kosten des Bauches durch oder umgekehrt? Oder gibt es eine moderierende Instanz? Und das Herz ist diese moderierende Instanz. Das Herz ist fähig, die Argumente des Kopfes zu hören, die Impulse des Bauches wahrzunehmen und dann nochmal so ein Gespür zu haben für uns als Person, als Ganze. Was ist hier und jetzt für mich und in dieser Situation die stimmigste Entscheidung? Also es ist so eine integrative Fähigkeit. Und von daher ist, glaube ich, das Herz, also bei weitreichenden Entscheidungen, ist es ganz wichtig, auf das Herz zu hören, auf die Stimme des Herzens. Und die meldet sich eben häufig nicht sehr laut zu Wort. Dafür braucht es dann auch Zeit, um so ein inneres Gespür wieder wahrzunehmen. Ja, wenn ich auf Kopf und Bauch höre, auf die Intuition und meine Signale des Körpers, im Großen und Ganzen kann ich jetzt sagen, ist Entscheidung A für mich stimmiger als Entscheidung B. Für mich als Person in dieser Situation, in der ich jetzt lebe.
Woher, denken Sie, kommt dieses Wissen, das wir ganz offenbar in uns haben, mehr Wissen, als wir denken können?
Also das spielt stark auf die Fähigkeit der Intuition an. Du weißt mehr, als du denkst. Also wir haben ja ein viel größeres Gespür und implizites Wissen, als uns bewusst vor Augen steht. Also zum Beispiel, stellen Sie sich vor, Sie sind irgendwo in einem Lokal und sitzen mit Freunden und unterhalten sich und da kommt ein Mann an den Tisch fragt, ob Sie mit ihm tanzen wollen. Ein fremder Mann. Ich vermute, dass 99% der Frauen innerhalb von einer Millisekunde wissen, ob sie es machen wollen oder nicht. Das ist so ein ganz intuitives, unmittelbares Reagieren. Und da wird deutlich, wir schöpfen aus einem Erfahrungsschatz, der weitgehend auch unbewusst ist und auch emotionale Erinnerungen in sich birgt. Und dieser Erfahrungsschatz steht in einer Millisekunde zur Verfügung. Also die Hirnforschung bringt gerne auch den Vergleich. Also unsere Intuition oder auch das Bauchempfinden, das ist wie ein Überschallflugzeug und unser Denken ist so langsam wie eine Pferdekutsche. Das braucht halt einfach deutlich länger. Und es ist prima, eben wenn alle Kräfte zusammenkommen dann auch.
Macht zu viel Nachdenken über eine Entscheidung nicht generell von vornherein viel kaputt?
Naja, wenn Sie nach dem zu viel Nachdenken fragen, ganz sicher. Also wenn man zu viel nachdenkt, kann das schwierig sein für eine Entscheidung.
Also ich denke da so an Gedankenkarusselle. Man kann nicht einschlafen, weil die Gedanken selbstständig vor dem Einschlafen herumwandern. Man alle Optionen abwägt und dann immer weniger zu einem Schluss, zu einer Entscheidung kommt. Ja. Situationen, die wahrscheinlich jeder schon irgendwann einmal erlebt hat.
Ja, also diese Gedankenkarussells, die Sie ansprechen, die ja in der Nacht besonders kräftig rotieren, also da ist es hilfreich, so zu schauen, woher kommen diese Gedankenkarussells und wohin führen sie mich? Also wenn man sich in Gedankenkarussells verstrickt, ist einem ja ganz schwindelig und wenn einem schwindelig ist, wird man sicher keine gute Entscheidung treffen können. Und also in diesen Gedankenkarussells verbirgt sich häufig Angst, zum Beispiel die Angst davor, sich falsch zu entscheiden oder die Angst davor, sich auf Ungewisses und Neues einzulassen oder die Angst davor, was werden die anderen sagen, wenn ich dieses oder jenes tue. Also die Entscheidungsängste sind ganz große Blockaden oder können sich zu Blockaden entwickeln hin zu einer guten Entscheidung. Und deswegen ist es so wichtig, die eigenen Entscheidungsängste wahrzunehmen, die aufpoppen und zu versuchen, dann mit ihnen umzugehen, dass die Ängste nicht mit mir umgehen, sondern ich mit ihnen umgehe.
In so Gedankenkarussells steigt man meistens dann ein, wenn man unzufrieden ist mit einer Situation, aber auch nicht weiß, wie man sie ändert, beziehungsweise eventuell auch Angst hat, sie zu ändern, weil man nicht weiß, was dann passiert.
Ja, Unzufriedenheit kann ein Motor sein für Gedankenkarussells. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass unser Gehirn halt so konstruiert ist, so wie das Herz die Aufgabe hat zu schlagen, hat unser Gehirn die Aufgabe, Gedanken zu produzieren. Und unser Hirn geht ständig auf Wanderschaft und kommentiert dieses und jenes. Und dann entwickelt es eben auch ganze Geschichten. Und das ist dann eben unsere, ja, es braucht, glaube ich, es ist gut, eine Gedankenkultur zu entwickeln, also eine seelische Hygiene, kann man sagen, Psychohygiene, um zu achten, wo wandern meine Gedanken hin und verstricke ich mich in ihnen oder nicht. Und da kann eben Unzufriedenheit oder Wut auf jemanden oder so, kann ein ganz entscheidender Motor sein, dass man sich in solchen Karussells verstrickt. Also ich glaube, die Motoren, die uns in solche Karussells führen, können sehr unterschiedlich sein.
Wie trifft man gute Entscheidungen? Darüber rede ich heute im Radio Salzburg Café mit der Ordensfrau und Bestsellerautorin Melanie Wolfers. Jetzt hat jeder auch schon mal eine falsche Entscheidung getroffen. Wie lange dürfen die einen belasten? Wie lange darf man damit hadern?
Zunächst, Fehlentscheidungen zu treffen ist etwas völlig Normales. Also man lernt laufen nur durch Hinfallen. Und ich denke, im Leben treffen wir ganz viele Entscheidungen und gute Entscheidungen zu treffen, lernen wir eben auch dadurch, dass wir immer mal wieder auch Fehlentscheidungen treffen. Und das halte ich schon mal für einen ersten wichtigen Punkt, also Fehlentscheidungen nicht zu überdramatisieren. Und dann denke ich, wenn ich eine Fehlentscheidung getroffen habe, ist es gut, Ursachenforschung zu treiben. Was hat dazu geführt, dass ich mich falsch entschieden habe? Vielleicht entdecke ich, wenn ich auf Ursachenforschung gebe, na, damals habe ich nach allen Regeln der Kunst gut entschieden, aber die Umstände haben sich so anders entwickelt als erwartet, dass sich die Entscheidung heute als nicht gut erweist. Wir können immer nur vorwärts entscheiden, aber häufig erst viele Jahre danach oder manchmal auch kurz danach sagen, ja, die Entscheidung hat sich bewährt oder nicht. Weil wir eben vorwärts leben und rückwärts sich die Dinge auch nochmal anders erweisen können.
Das heißt, wenn man sich selber ein guter Freund ist, auch darüber haben Sie ja schon ein Buch geschrieben, dann kann man sich selber auch verzeihen und auch seine Fehlentscheidungen akzeptieren.
Also ich glaube, verzeihen, vergeben im Sinne von, wenn ich an jemand anderem schuldig geworden bin, das kann mir nur vom anderen her geschenkt werden, wenn ich einfach eine Beziehung aufs Spiel gesetzt habe und die zerbrochen ist, da kann mir, oder da einfach ganz viel passiert, das kann mir erstmal nur die andere Person verzeihen dort, wo ich schuldig geworden bin. Zugleich so dieser Punkt, wie gehe ich mit eigenem Fehlverhalten, Fehlentscheidung oder auch eigener Schuld um, so lerne ich zu akzeptieren, dass ich ein fehlbarer Mensch bin, also mich innerlich damit auszusöhnen. Oder laufe ich mit einem unrealistischen Bild herum, dass ich ethisch vollkommen und perfekt sein soll und eigentlich nur der coole Mensch, der dem keine Fehler passieren, immer erfolgreich und auf der Siegerwelle in allen Bereichen schwimme. Das ist eine Erwartung, die unrealistisch ist und auch eine unmenschliche Erwartung. Also ich halte diesen Druck unserer Selbstoptimierungsgesellschaft, du kannst alles schaffen, wenn du es nur willst, für eine fatale und schädliche Lüge, die uns extrem unter Druck setzt und uns und anderen das Leben schwer macht.
Wie viel Zeit, denken Sie, braucht eine gute Entscheidung?
Also, ob ich jetzt blaue oder grüne Socken anziehe, das braucht bei mir überhaupt keine Zeit und bei manchen vielleicht schon länger. Gut, grüne Socken habe ich nicht. Also, aber was ich anziehe, das kann bei manchen ganz, ganz schnell gehen, bei manchen lang. Fragen von Berufswahl, von Partnerschaft, von gehe ich einen Konflikt ein oder nicht, das braucht, denke ich, immer wieder einfach auch eine längere Zeit des Abwägens und guten Vorbereitens.
Muss man sich eigentlich immer entscheiden oder kann man manchmal auch dem Leben seinen Lauf lassen?
Ich denke, es ist ganz wichtig und ganz wunderbar, das Leben nicht durchzutakten und durchzuentscheiden, sondern einfach auch der Spontaneität dem Raum zu geben und dem, dass ich mich vom Leben überraschen lasse. Und ich meine, selbst wenn man versucht, alles durchzutakten und zu planen, das Leben macht einem sowieso meistens Striche durch die Rechnung oder beglückt einen mit Dingen, mit denen man nicht gerechnet hätte. Aber ob ich mich entscheide oder ob ich dem Leben seinen Lauf lasse, beides ist immer eine Entscheidung. Auch wenn ich mich nicht entscheide, ist es eine Entscheidung.
Ab wann, denken Sie, wird man aber zum Passagier? Gibt es auch Momente, wo man vielleicht zu sehr das Leben seinem Lauf überlässt?
Ja, so im Bild gesprochen bin ich Passagierin oder Pilotin meines Lebens. Ja, ich glaube, dass eine wirklich tatsächlich große Gefährdung ist, dass man eigentlich zu sehr außenbestimmt lebt oder dass viele Menschen zu sehr außenbestimmt leben und weniger ihr eigenes Leben, mehr das Leben von anderen führen oder was so Mainstream ist oder was sich gehört oder was die Erwartungen der Eltern sind oder was das eigene Selbstbild einem vorgaukelt, was wichtig ist. Und dann kann sich so in der Nacht der nagende Zweifel bisweilen einstellen, was hat das, was ich lebe, eigentlich mit mir zu tun? Komme ich mit dem, worauf es mir ankommt und was mir wichtig ist, in meinem Leben überhaupt vor? Ich denke, da lässt sich auch viel von Sterbenden lernen. Es gibt ein Buch, ich weiß gerade nicht die Autorin, und da heißt es unter anderem, dass Sterbende häufig bereuen, dass sie so viel gearbeitet haben und so wenig Zeit sich für Beziehungen genommen haben. Und ich denke, in unserer Leistungsgesellschaft ist das sicher ein Punkt, wo wir häufig eher gelebt werden, als dass wir wirklich unser eigenes Leben führen, dass wir sehr im Funktionsmodus sind. Und von daher ist auch wieder so diese Achtsamkeit auf die eigene innere Stimme und auf die Sehnsucht, die sich zum Mord meldet oder der nagende Verdacht, ja, irgendwie lebe ich doch eigentlich nur aus Gewohnheit. Ich lebe in einer Zwangsjacke des Naheliegenden, aber das, worauf es mir mal angekommen ist, was mir wichtig ist, was mich wirklich aufleben lässt, das hat zu wenig Platz in meinem Leben. Und dann wird man zum Passagier. Und dann segelt man, also ich komme vom Meer, wenn ich jetzt sozusagen blinde Passagierin wäre und nicht Kapitänin meines Lebensschiffs. Wenn ich Passagierin bin, dann segel ich an Lebenszielen vorbei oder mein Leben nimmt eine Richtung, in die ich gar nicht will.
Das Radio Salzburg Café heute mit Melanie Wolfers. Wir haben heute über Entscheidungen gesprochen, über die Kunst, eine gute und eine kluge Wahl zu treffen. Wie viele Chancen, denken Sie, schenkt uns das Leben wirklich?
Ich glaube, jeder Mensch hat in der konkreten Lebensgestaltung unendlich viele Möglichkeiten, dem Leben, dem eigenen Leben, seine Handschrift einzuschreiben. Die konkreten Chancen im Blick auf Berufswahl, also die konkreten Chancen sind natürlich weltweit extrem unterschiedlich aufgeteilt. Wie viele Frauen und Mädchen weltweit haben überhaupt nicht die Chance, zur Schule zu gehen, lesen zu lernen, mit dem Wucher zu treiben, was in ihnen steckt. Also ich glaube, das Leben ist halt einfach auch wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig ungerecht. Von daher kann ich diese Frage, wie viele Chancen bietet einem das Leben, gar nicht so allgemein beantworten. Und ich finde es eigentlich auch total wichtig, dass ich und dass wir alle unsere besten Kräfte dafür einsetzen, dass immer mehr Menschen wirklich auch die Chancen ergreifen, die in ihrem Leben schlummern, damit sie ein gutes Leben führen. Also dazu beizutragen, dass immer mehr Menschen ein selbstbestimmtes, erfülltes Leben führen, indem sie das auch beitragen zur Welt, was sie zur Welt beitragen können.
Jetzt haben wir heute Sonntag. Wir haben heute schon über die verschiedensten Stimmen gesprochen. Die Kopfstimme, die Bauchstimme, die Herzensstimme, die mitentscheiden in uns. Wie finde ich denn die Herzensstimme, die mir vielleicht sagt, was gut heute wäre für mich an diesem Sonntag?
Also um die Herzensstimme zu hören, die ist häufig sehr leise, braucht es einfach ein gutes Gehör. Das könnte zum Beispiel bedeuten, dass man mal die Medien ausmacht und einfach für sich Zeit nimmt, um eine halbe Stunde allein spazieren zu gehen, oder jemand wird vielleicht innerlich still, wenn er an seinem Motorrad herumbastelt. Also irgendwie so eine Zeit zu suchen, um sich mit sich selber zu verabreden. Denn dann kann man auf die Stimme des Herzens aufmerksam werden. Und die sagt einem möglicherweise Dinge, die einem der Kopf vielleicht schon lange auszureden versucht.
Dann entlassen wir jetzt unsere Hörerinnen und Hörer zu sich selbst. Die dürfen sich mit ihren Stimmen beschäftigen. Liebe Melanie Wolfers, ich sage herzlichen Dank, dass wir heute Ihre Stimme gehört haben. Vielen Dank für die vielen Tipps und Informationen, und ich wünsche Ihnen noch einen wunderbaren Sonntag und sage danke für das Gespräch.
Ich danke Ihnen für das spannende Gespräch, Frau Kerschbaumer.